Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive-Podcast. Heute steht Erfolg und Offensive wirklich im Mittelpunkt, denn heute sitzen zwei Profisportler zusammen. Ich als Ehemaliger, er ist immer noch aktiver, wie ich gerade festgestellt habe. Raik Hane, wenn ihr den noch nicht kennt, es lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen, denn der Mann hat einiges zu erzählen, hat einiges auf dem Kasten, hat einiges erlebt und erlebt auch noch einiges. In dem Podcast hier wird es nicht nur um seine Story gehen und seine Erfahrung als Profisportler, wie kommt man in diese Spitzenleistung rein, sondern es wird vor allem auch um die Erfahrung gehen, wie wird man eigentlich ein erfolgreicher Unternehmer, was ist die DNA des erfolgreichen Unternehmers, denn er ist jemand, der einen super Podcast auch hat zu diesem Thema, wird er uns nachher gleich mehr erzählen, der auch als Unternehmensberater mit vielen Unternehmen und Unternehmern zusammenarbeitet und somit einen wunderbaren Überblick auch hat über Erfolgspersönlichkeiten in der Wirtschaft. Er selber kombiniert dieses Wissen aus dem Profisport und der Wirtschaft ähnlich wie ich, aber trotzdem auf eine andere Art und Weise, weil er ein anderer Mensch, ein anderer Typ ist. Und ich glaube, das wird jetzt mal ein richtiges, cooles Sparring hier, weil ich ehrlich gesagt, glaube ich, fast noch nie jemand hatte, der jetzt ein aktiver Profisportler noch war und aber auch in der Wirtschaft im Beratungsbereich aktiv ist. Also fast ein, nicht ein Zwilling, aber zumindest mal ein naher beruflicher Verwandter von mir sozusagen. Also Raik, schön, dass du da bist. Wir sind mega gespannt auf deinen Input für alle Unternehmer und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen.
Steffen, vielen, vielen Dank. Tolles Vorwort, also vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Lass uns loslegen.
Ja, auf alle Fälle. Ganz kurz zu deiner Story erstmal. Du bist ja wirklich mit Sport groß geworden praktisch. Es gab eigentlich fast gar keinen Weg am Sport vorbei. Ich habe gesehen, deine Eltern waren auch schon im Profisport in ihrem Leben aktiv. Ich glaube, in der Leichtathletik und im Kanu-Rennsport, soweit ich das noch im Kopf habe. Und somit ging auch deine Richtung eigentlich von klein auf mehr oder weniger in diese Sportwelt. Magst du uns ganz kurz einen Abriss geben? Wie hat sich diese Profisportlaufbahn entwickelt und wo stehst du da jetzt heute?
Ja, sehr gern. Neulich wurde im Interview so schön gesagt, du musstest Sportler werden, es war dir quasi in die Wiege gelegt. Ja, kann ich unterstreichen, weil in meinem Leben gibt es tatsächlich nur zwei Sachen. Das eine ist halt wirklich der Sport, das andere ist das Unternehmertum. Das Unternehmertum kam ein bisschen später, aber mittlerweile habe ich auch damit fast die Hälfte meines Lebens verbracht. Und wie war es bei mir? Also meine Eltern, wie du gerade schon gesagt hast, die haben im DDR-Sport früher wirklich Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet. Also von daher war von Haus aus schon immer ordentlich Gas angesagt. Und für mich war es normal, auch im Grundschulalter schon so 5, 6 Trainingseinheiten die Woche zu haben, wirklich als Leistungskader vorbereitet zu sein. Ja? Ich habe jetzt selber einen Sohn, der 2 Jahre ist, der hat zu Hause im Wohnzimmer das Laufen gelernt. Bei mir war das nicht so. Ich habe das auf der Tatanbahn gelernt. Ja? Und mein Buddelkasten war die Weitsprunggrube. Also ich war nur unterwegs. Und das war sehr, sehr cool. Bin auch in Leichtathletik im Bundeskader reingekommen für die Mittelstrecke. Aber wie es dann immer so ist, der Körper muss dann halt im Sport auch mitspielen. Bei mir war das leider nicht so. Ich bin dann mit 12, habe ich eine schwere Herzbeutelentzündung bekommen und dann ist der Traum buchstäblich geplatzt. Ja, es war halt wirklich etwas, dieses pfeifersche Drüsenfieber, klassische Sportlerkrankheit, aber es hat mich halt auf der Mittelstrecke 10 Sekunden langsamer gemacht als meine bisherigen Konkurrenten. Das war nahezu uneinholbar und dann ist für mich dieser Traum wirklich auch dort vorbei gewesen. Ich war nicht ganz so lange traurig. Mein Vater hat mich dann motiviert, ey, du musst irgendwas anderes machen. Probier doch mal Breakdance. Okay, aus dem Leichtathletik heraus war es komplett anders. Total naheliegend. Und aber ich war natürlich immer auch hörig, so Trainervorbildern gegenüber, habe das dann auch tatsächlich gemacht. Und der Vorteil war, dass ich quasi diesen Sportlermotor dort mit reingebracht habe, in diesen eher cooleren Bereich. Und das hat uns als Gruppe extrem erfolgreich gemacht, weil bei mir ist wirklich Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen. Ich war es vom Leistungssport, weil ich diesen Drill gewohnt habe, gesagt, so Jungs, jetzt heißt es, wir brauchen einen Trainingsplan, wir müssen zu Wettkämpfen, zack, zack, zack. Und dann ging mir halt auch richtig die Struktur los. Und das hat uns in kurzer Zeit sehr erfolgreich gemacht. Und hat mich auch 14 Jahre meines Lebens begleitet, das Breakdance. Und hat mich auch zu meiner eigentlichen Sportart gebracht. Und zwar haben wir auch viele Auftritte gehabt. Und mit 17 bin ich dann zum BMX Flatland gekommen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Kunstradfahren, nur in cool. Und da war ich komplett infiziert. Also das war wirklich wie Blutrausch. Musst dir das halt vorstellen. Also wenn die Leute mich fragen, ja, wie ist denn dieser Sport? Dann musst du dir vorstellen, dass du auf dem Stuhl kippelst. Das kennen die meisten noch und können sie auch ein paar Sekunden. Jetzt musst du dir vorstellen, dass du das Ganze machst nur auf einem Bein. Also es ist unglaublich anspruchsvoll, es ist unglaublich kräftezehrend, es ist sehr, sehr viel Koordination und Gleichgewicht notwendig. und man schafft eigentlich nichts. Das erste Jahr trainiert man quasi komplett für umsonst, weil du fast keinen Trainingsfortschritt hast. Mich hat das mega gezogen. Ich fand das so geil. Ich habe gesagt, ich will das jetzt endlich lernen. Das muss doch jetzt mal machbar sein. Ja, und dann habe ich da echt 5-6 Stunden am Tag trainiert, 7 Tage die Woche, habe es geschafft, nach 2 Jahren Profi zu werden und habe dadurch auch mit 19 mein erstes Unternehmen aus diesem Sport heraus gegründet und ja, fahre nach wie vor in der Weltelite mit. Bin jetzt, glaube ich, aktuell Platz 2 in der deutschen Rangliste und ja, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, auch gerade diese Möglichkeit zu haben. Ne? Ich bin 31 und viele, ich kenne, sagen, ja, wenn ich mal in Rente bin, dann kann ich ja so viele coole Sachen machen. Ich habe die Freiheit, das jetzt schon machen zu können, jetzt, wo mein Körper das halt auch noch kann. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und der zweite Punkt...
Du warst ja gestern auch gerade noch bei der WM, hast du erzählt. Also warst bei der, nennt man es dann BMX-WM?
Weltmeisterschaft, oder? Genau. Die war jetzt gerade in Köln. Also jetzt, ne, wir haben jetzt Ende Juni ist ja die Aufnahme. Und genau, bin ja jetzt gestern Nacht aus Köln zurückgekommen. Leider nur Platz 19 geworden. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Vollzeitsportler mehr. Also die 5-6 Stunden Training, das ziehe ich auch nicht mehr durch. Harte Vorbereitung, ja. Aber Ziel war es halt so, am besten nur die Top 12 zu kommen, hat es nicht ganz gereicht. Ein bisschen schade, aber so what, nächsten Wettkämpfe kommen, ich werde wieder Vollgas geben.
Okay. Und, du hast gesagt, du bist Profi geworden dann. Was bedeutet das in so einer Sportart? Also ich denke mal, da kommen dann nicht die großen Schecks rein, so, aber was heißt das, du bist Profi geworden?
Also bei uns geht es wirklich um die Leistungsklassen. Ja, das heißt, geht wirklich darum, du fängst quasi als Amateur an, dann geht es in die Masterclass und man kennt das vielleicht mit ABC-Feldern. Und ich habe es geschafft, nach 2 Jahren quasi diesem A-Feld vorne auch eine relevante Position auch zu bekleiden und halte mich seitdem dort auch ganz gut. Und doch, tatsächlich kamen auch die Paychecks, also klar, Preisgelder und solche Sachen, die man dort mitnimmt. Aber das haben wir auch relativ früh verstanden, weil das jetzt nicht so ein Sport wie Tennis zum Beispiel ist, ja, wo man durch die Preisgelder sich allein schon in der Regel gut finanzieren kann, waren wir halt immer wahnsinnig auf Sponsorenakquise. Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir sind wirklich in eine Zeit reingekommen, als wir unser erstes Unternehmen gegründet haben, wo Casino Royale, ja, mit so Parcours und Freerunning, wo das ein Riesending war. Und wir haben das als erste Gruppe weltweit tatsächlich kombiniert, also Breakdance, Freerunning und BMX Flatland. Und ist immer cool, wenn man der Erste ist, weil alle sagen, das gab's noch nicht, Feuer frei. Und ja, das war für uns eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ja, die großen Player, die man alle kennt, die haben sich darum gerissen, dass wir Shows bei denen machen. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und das vor allem finde ich halt auch gerade so ein Punkt, ich hatte es ja gesagt, das unternehmerische Standbein, das kam bei mir schon mit 16. Ja, meine Oma meinte irgendwann zu mir, Raik, du kannst nicht immer nur Sport machen. Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Ja, aber was soll ich tun? Ja, kauf dir mal ein Buch und dann sorg mal für Plan B. Also ja, gut, ich habe nie gerne gelesen, deswegen habe ich einen Podcast. So, und dann ging es halt los. Dann habe ich mir ein Buch besorgt, Beratung und Verkauf von Thomas Leif über die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Und das Witzige war, ich gemerkt, so irgendwie Unternehmensberatung ist doch eigentlich ganz cool, weil das ist doch wie im Sport. Du musst dich selber in etwas weiterentwickeln. Und wenn du das richtig gut kannst, dann kannst du es anderen Menschen weitergeben. Und dafür kannst du Geld nehmen. Ist doch geil, ist doch genau mein Lebensmodell. Und dann habe ich das gemacht. Und seitdem ich 16 bin, habe ich dafür gesorgt, dass ich auch schnellstmöglich Unternehmensberater werden kann. Ich habe nie Harry Potter sowas gelesen. Bei mir, eines meiner schönsten Bücher, was ich je gelesen habe, war Die Verschleppung des Gemeindesteuerwesens, weil das damals relevant war. Also ich bin dann halt auch dort wieder hardcore unterwegs gewesen, super fokussiert auf das Thema und habe deswegen jetzt wirklich in den letzten 10 Jahren über 1000 Unternehmen kennenlernen dürfen aus allen verschiedenen Branchen, Bereichen, habe Steuerfachangestellter gelernt, dual BWL studiert, war bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte und habe mich damit 22 auch als Berater selbstständig gemacht. Und ja, bin quasi das Schweizer Taschenmesser der Unternehmensberatung, weil ich halt nicht mir eine Branche ausgesucht habe, sondern wirklich branchenübergreifend gucke, was hat denn in allen Branchen funktioniert. Und diesen Fundus halt weiterzugeben und zu erweitern, das liebe ich. Und ja, mittlerweile halt auf dem Level, wo mein Tenor relativ simpel ist. Die Unternehmer kommen zu mir und sagen, Raik, ich will weniger arbeiten, mehr Geld verdienen. Wie mache ich das? Und dabei kann ich helfen.
Okay, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, mit welchen Fragestellungen, mit welchen Problemen kommen die Leute da zu dir und vor allem, wie finden sie dich eigentlich?
Relativ simpel, also mein Kanal, ähnlich wie bei dir, ist der Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten heißt der, hab ja schlaue Gäste, unter anderem auch dich und da ist halt einfach relativ spannend, weil mich hat es immer angekotzt, so die Tim Ferriss und wie sie alle heißen zu hören, weil es viel zu langatmig war. Und ich habe einfach nicht die mentale Auffassung, dass ich sage, so ich setze mich jetzt hin und höre mir ein 3-stündiges Interview an, obwohl es vielleicht mega cool ist, dass ich brauche was Kurzes, Knackiges, weg die Theorie, nur die Essenz. Und das war die Geburtsstunde des Podcasts und immer bis in 15 Minuten. Und den hören mittlerweile über 20.000 Unternehmer und ja, dadurch habe ich natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit einfach, wenn da so eine Kleinstadt ist, zu der man spricht, die merkt dann relativ schnell, okay, passt dieser rothaarige Vogel zu mir, will ich mit dem mal näher mich austauschen, und darüber passiert das meiste.
Okay. Jetzt aus deiner Erfahrung mit so vielen Unternehmern, was ist der Hauptfehler, an dem die meisten momentan scheitern, beziehungsweise hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten, du machst das jetzt doch schon auf 10 Jahre, hast du, glaube ich, gesagt, ja, ne? Also das heißt, hat sich das in diesen 10 Jahren, hat sich dieser Hauptfehler verändert oder ist es immer noch der gleiche?
Also ich würde es vielleicht gar nicht als Fehler bezeichnen, sondern es ist halt, in der Beratung spricht man von Herausforderung, ist immer netter. Ja, es hat sich massiv verändert. Also als ich angefangen habe, war ja auch so das ganze Thema, ne, Wirtschaftskrise, hast du nicht gesehen, keiner hat mehr Geld verdient, viele Branchen sind einfach wie hops gegangen. Das war eine schwierige Phase und da war das Thema Geld verdienen extrem wichtig für die Leute. Es ging wirklich ums blanke Überleben. So, und das hat sich mittlerweile massiv verändert. Alle haben eigentlich gute Auftragsbücher, die meisten haben eher Herausforderungen, gerade so mal auf dem Handwerk oder da, wo halt viel Blue-Color-Working ist, Mitarbeiter zu finden, die sagen, ich habe Aufträge und Masse, ich habe aber niemanden, der die abarbeiten kann. So, und dann irgendwann kannst du auch ein Preisgefüge nicht mehr weiter ausbauen. Und mittlerweile habe ich aber festgestellt, die Unternehmer haben irrsinniges Problem, diese ganzen Sachen, die auf sie einprasseln, zu sortieren und sagen, was mache ich nicht. Also du hast ja ein schönes Werkzeug geteilt, die Not-to-Do-Liste. Und die Feststellung, die ich gesammelt habe, dass diese Verknüpfung von was ist beruflich, was ist privat, fällt den meisten Menschen unglaublich schwer. Und gerade als Unternehmer, wo du grundsätzlich immer arbeiten kannst, weil du hast ja selber auch immer einen Vorteil daraus, nicht zuletzt auch einen monetären Vorteil, das ist wahnsinnig schwer geworden. Und ich habe für mich glücklicherweise schon knapp 8 Jahre her ein Modell kennengelernt, als ich in meiner schwierigsten Phase gesteckt habe und alles wirklich landunter war und die Ärztin gesagt hat, ja, Hanne, beim Gesundheitscheck, eigentlich müssten wir sie hier behalten, sie dürften gar nicht wieder auf die Straße gehen. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das funktioniert nicht. So, und dann habe ich angefangen, das Modell der 4 Lebensbereiche selber für mich umzusetzen. Heißt, dass das Thema Beruf, Gesundheit, Beziehungen und Inspiration, dass man dort einen Gleichklang schafft zwischen all diesen 4 Themen und zwar aber auch auf einer zeitlichen Achse. Das heißt, wenn die Leute sonst irgendwie 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, wie viel Zeit habe ich einfach noch effektiv übrig für meine Beziehung, für meine Gesundheit und für meine Inspiration? Das ist etwas, was mich wirklich von innen treibt, was ich machen würde, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme. Und mich hat das halt wahnsinnig angespornt, dort immer weiter die Möglichkeit zu suchen. Wie kann ich das alles unter den Hut bringen? Heißt, ich habe zum Beispiel ein Ernährungskonzept entwickelt für mich, wo ich einfach sage, ich koche einmal am Sonntag mein Essen vor, esse das straight bis zum Samstag durch, wird Sonntag neu gekocht und dann geht's los. Weil ich einfach weiß, so kann ich nicht Gefahr laufen, aus der Routine auszubrechen und ich ernähre mich dadurch einfach gesund. Und so habe ich mit verschiedenen Werkzeugen das zusammengebaut, dass man genügend Zeit für sich übrig hat. Und wie gesagt, die meisten kriegen das nicht hin. Also wer meinen Podcast hört, wird relativ schnell feststellen, dass das alles so kleine Werkzeuge sind und ich darauf halt vor allem auch meinen Fokus lege, weil es ist gar nicht mal so die Gesamtheit der Sachen, die einem fehlt, sondern zu sagen, okay, womit mache ich den ersten Schritt? Was ist für mich gerade der größte Schmerzpunkt? Und das muss ich sagen, ist das, was bei den Unternehmern halt am meisten hakt. So.
Wie organisierst denn du das in deinem Leben? Jetzt hast du ja schon erzählt, also erstens mal bist du Unternehmer, bist du mit Sicherheit ein bisschen unterwegs, hast viel zu tun, hast viel Nachfrage. Beratungen sind auch ein Stück weit zeitintensiv eigentlich auch. So, dann hast du ja auch noch ein Kind, ne? Hast eine Partnerin, hast vielleicht sogar noch ein Hobby, weiß ich nicht, bist nebenbei auch noch Weltmeisterschaftsteilnehmer, also so ein halber Profisportler von der Zeit zumindest, von der Qualität immer noch ein ganzer. Also wie kriegst du das in so einem Alltag eigentlich für dich hin? Wie sieht so ein Alltag von dem Raik aus?
Relativ simpel. Ich habe es in eine Podcast-Folge gepackt, meine komplette Wochenstruktur auch zum selber nachmachen, weil mich das so viele Leute gefragt haben, wenn ich schreibe, es scheint ja unmöglich, das hinzukriegen. Ich muss sagen, da steckt jetzt aber auch unglaublich viel Arbeit drin. Ja, also das ist ja quasi nur die Essenz daraus, aus dem, was ich mir die letzten 8 Jahre angetan habe, um dort irgendwo hinzukommen. Am Ende des Tages, um das granular zu machen, also A, wie gesagt, die Empfehlung, Folge 180 sich anzuhören, da habe ich auch, wie gesagt, das
mit dem PDF. Verlinken wir unten, ja.
Genau, und ich habe halt Zeitblöcke. Also aktuell habe ich 5 Unternehmungen, die parallel laufen und ich arbeite insgesamt nicht mehr als 20 bis 25 Stunden die Woche. So, wie schafft man das? Indem man halt ganz hartes Zeitmanagement betreibt und vor allem, du hast ja gesagt, zu vielen Dingen Nein sagt zum einen, aber halt auch eine klare Routine hat. Das heißt, montags zum Beispiel ist mein Podcast-Tag. Das heißt, alles, was zum Thema Podcasting ist, mache ich nur am Montag. Ich gebe Interviews, ich nehme Interviews auf, ich spreche meine eigenen Folgen ein, fertig. Nur Montag, kein anderer Tag und in festgesetzten Zeitfenstern. So, dann beispielsweise treffe ich andere Menschen nur von Dienstag bis Freitags, wenn es Business-Themen sind, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr. Ich habe ein Tool, das heißt Calendly, kann ich jedem nur empfehlen. Da kann man sich bei mir einbuchen und dann, ich weiß gar nicht immer, wen ich treffe. Immer wenn einer sagt, ja, Reik, lass doch mal treffen gehen, dann hast du Zeit, schicke ich dir den Link, suchst sie aus, keine Ahnung. So, ich habe ein festes Café, wo ich immer hingehe, ja, die begrüßen mich immer schon mal an, ah, Mensch, Reik, ja, schon wieder da. Ist natürlich auch ein Zeichen der Wertschätzung, weil das ist mein zweites Büro geworden. So, ich habe genauso meinen Blog gepackt mit meiner Frau. Ich bin mit der guten jetzt 13 Jahre zusammen. Wie schaffen wir das? Weil wir feste Routinen haben. Das heißt, Mittwochabend ist unser Dating Day. Ja, das heißt, ich verliebe mich jede Woche neu, weil ich einfach ganz festen Block habe, wo wir sagen, das ist unsere Pärchenzeit, Punkt, aus, Ende. Genauso ist Dienstag die Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringe. Ja, das heißt, ich hole ihn aus der Kita ab und dann machen wir was Cooles. Gehen zum Kinderturnen, Eis essen, whatever. Und so habe ich quasi für jeden Tag fest immer einen Block drin, wann ich was mache. Und auch, was ich wichtig finde, zum Beispiel einen festen Tag, wo man sich mit Freunden trifft. Also ich habe mich selber so gefragt, ey krass, jetzt musst du wieder deine Freunde anrufen und fragen, ey, hast du am Donnerstag Zeit? Ja, aber genau so ist es, weil dann hast du auch das Commitment von beiden Seiten, dass es halt auch wirklich klappt. Und so habe ich quasi jede Woche die Herausforderung, Mensch, mit wem triffst du dich denn? Aber wenn man sich drum kümmert, den Fokus da legt, dann macht man das auch wirklich. Und so schaffe ich es halt, das alles in dieser Struktur, die sehr starr wirkt, mit reinzupacken. Da sind auch Pufferblöcke drin für Sachen, die mal aus dem Ruder laufen. Aber in Summe ist das für mich das Einfachste, wenn man diese Struktur hat. Man kann auch von der abweichen, aber Ziel sollte es immer sein, sich an dieser Struktur zu orientieren.
Wahnsinn. Du hast ja, das du gerade erwähnt, du bist mit deiner Frau 13 Jahre zusammen. Das heißt, wer aufgepasst hat, du bist 31, das heißt seit dem 18. Lebensjahr.
Ja.
Sehr Wahnsinn. Aber ja, die macht es mit, diesen Lifestyle. Das heißt, die ist auch, ist die dann ähnlich wie du strukturiert oder ist die das Gegenteil dann davon?
Ich sag mal so, wir ergänzen uns sehr gut. Ja, wenn es zwei solche Leute gibt, ich glaube, dann wird es schwierig. Sie ist schon absolut mein Ruhepol. Ja? Also ich bin ja jemand, früher bin ich auch in einer sehr weiten Peripherie geflogen. Du hast gerade gesagt, ich reise viel, mache ich genau nicht mehr. Ich habe meine Beratung so organisiert, dass ich nicht mal mehr meine Kunden live treffe und dass ich auch kein Telefonat habe. Das heißt, meine Beratung erfolgt ausschließlich über WhatsApp-Sprachnachrichten. So, man braucht ein spezielles didaktisches Konzept, damit das funktioniert, aber es klappt. So, und so habe ich halt viele Dinge für mich eliminiert. Und das Schöne bei ihr ist, sie hat sich die guten Sachen mitgenommen, die Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, da habe ich dann aber auch viel von ihr gelernt. Und so haben wir aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Mischung daraus hinbekommen, die halt uns ein echt geiles Leben ermöglicht. Also ich bin, letztes Jahr sind wir mit der Familie 3 Monate in Portugal gewesen und es hat funktioniert. Ja, sowohl für sie als auch für mich, als auch für den Kleinen, auch beruflich. Ich habe fast nicht gearbeitet in der Zeit. Und das war wahnsinnig geil, dass man sowas auch erleben kann, ja, so ein Mini-Retirement, wie Tim Ferriss immer so schön sagt, das auszuprobieren, auch mal durchzuziehen, jeden Tag einfach surfen zu gehen, einfach so, wir haben unseren Alltag nach Ebbe und Flut ausgerichtet. So, und dafür brauchst du halt jemanden, der da auch Bock drauf hat, sowas mitzumachen. Und ja, diesen Menschen habe ich gefunden. Deswegen, ne, wir sind nicht umsonst verheiratet, also die lasse ich nicht mehr los, die bleibt bei mir.
Wow, ja, sehr cool, okay. Zurück zu dem Thema Unternehmertum. Du hast ja schon gesagt, so, was war die Herausforderung so ein bisschen früher, was ist die Herausforderung vor allem heute? Schau mal auf das Positive. Was zeichnet denn die wirklich erfolgreichen Unternehmer aus? Gibt es ein, zwei Gemeinsamkeiten, wenn du die alle übereinander legst, wo du sagst, okay, das ist ein Punkt, das ist eine Gemeinsamkeit, die alle im Endeffekt haben?
Absolut. Also ich habe das Glück, durch meinen Podcast schon sehr viele schlaue Leute kennengelernt zu haben. Also Frank Thelen, Marcel Jansen, Gerald Hörn, der Investmentpark. Also sagen wir mal, ein paar große Player auch, die wirklich auch bei Null gestartet haben. Ja, denen wurde nichts geschenkt, die mussten sich dasselbe arbeiten. Und da habe ich halt festgestellt, dass das, was ein Sportler auch inne hat, auch einen erfolgreichen Unternehmer auszeichnet. Das heißt, du brauchst Ehrgeiz, du brauchst Disziplin und du brauchst Durchhaltevermögen. Und gerade der letzte Punkt, Durchhaltevermögen, ist mit das Schwierigste. Deswegen sind ja meine Analogien alle aus dem Sport heraus. Ja, ich könnte auch alle aus der Unternehmensberatung spielen, aber die versteht keiner. Und weil sie so kompliziert sind, nehme ich lieber Sachen aus dem Sport heraus. Das heißt, im Sport, wenn du da irgendwie als Bohnenstange ins Gym gehst und sagst, so, jetzt will ich aber aussehen wie Arnold Schwarzenegger, dann weißt du ganz genau, mit einmal Hantelbank wird das nicht funktionieren. Du musst dich committen, du brauchst einen Ernährungsplan, du brauchst einen Trainingsplan und du brauchst einfach auch Zeit. Ja, dein Muskel muss sich aufbauen können, der muss sich entwickeln können. Im Sport versteht das jeder. Warum verstehen Leute das im Unternehmertum nicht? Also wie viele gerade junge Zuhörer sagen, oh, das hat jetzt nach 3 Monaten nicht geklappt mit der Online-Agentur, jetzt hau ich in den Sack. Ja, oder egal in welchen Themen, egal was die Leute machen, selbst wenn sie eine Tischlerei gründen, dann muss dir doch klar sein, dich kennt niemand. Das Business gab es aber schon vorher und du brauchst erstmal Zeit, um dich zu etablieren, selber auch erstmal dich weiterzuentwickeln und, sag ich mal, auch deine ersten Wettkämpfe zu haben. Und da kriegst du auf die Nase. Bei wie vielen Wettkämpfen bin ich nicht Erster, Zweiter, Dritter geworden? Das hat mich aber immer stärker gemacht für den nächsten Wettkampf. Und dann bin ich ein bisschen besser geworden, dann ein bisschen weiter. Und das sind, wie gesagt, aus meiner Sicht die 3 wesentlichen Eigenschaften, die man wirklich nutzen kann. Und ich habe das sogar wissenschaftlich mal eruiert. Knapp 30% aller Sportler, die auch im Sport erfolgreich waren, werden danach auch als Unternehmer erfolgreich. Warum? Weil sie es einfach schaffen, diese Geisteshaltung zu übertragen in einen anderen Lebensbereich. Und das ist ja letztens auch dein Auftrag, dass du sagst, guck mal, du kannst so viel aus dem Sport lernen, jetzt nimm das doch einfach in einen anderen Lebensbereich mit und dann funktioniert es viel, viel leichter. Und ein kleines Werkzeug, wenn ich das noch kurz teilen darf, es fängt mit so minimalen Kleinigkeiten an. Zum Beispiel einfach jeden Tag 30 Liegestütze. 7 Tage lang. Jeder kann 30 Liegestütze. Ich kenne niemanden, der keine 30 Liegestütze. Selbst Rainer kann. Der muss die Arme nicht weit bewegen. Der kann auf dem Bauch liegen bleiben. Ja. So. Ja. Jeder kann 30 Liegestütze. Und einfach das mal durchzuziehen. Ja? Du rollst aus dem Bett raus, schlägst auf den Boden auf, dann ist die erste schon durch. Dann sind es nur noch 29. Und dann sagst du, okay, jetzt habe ich das 7 Tage lang geschafft. Jetzt mache ich das mal 30 Tage lang. Und dann, wenn du das jeden Tag durchziehst, kannst du mal rechnen, 30 mal 365, ne, wenn mathematisch jetzt gut drauf ist, das ist eine relativ große Anzahl. So. Und was wird das mit deinem Kopf machen? Was wird das mit deinem Körper machen? Nur, weil du mit so einer Kleinigkeit mit 30 Liegestützen am Tag gestartet bist, was 2 Minuten kostet, wenn überhaupt. So, und mit diesen Prinzipien habe ich festgestellt, arbeiten super viele sehr erfolgreiche Menschen. Viele von denen kennt man auch nicht in der Öffentlichkeit, weil sie es halt auch nicht möchten. Und das finde ich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, sich wirklich ein Thema reinzufräsen und dann sagen, ich will das jetzt und ich ziehe das durch. Hm.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Satz, so wie ein Mensch eine Sache macht, macht er alle Sachen. Ne?
Ja, kann ich nicht
sagen. Und das ist genau der Punkt. Es geht ja dabei gar nicht um die Liegestützen, sondern es ist ja praktisch bloß ein Training für deinen Kopf. Und wenn er konstant, so eine Taliban-Fliege, sag mal, wenn du halt in einer Sache praktisch so konsequent durchhalten kannst, dann kannst du es halt auch in mehr oder weniger fast allen Sachen auch deutlich leichter. Ne? Und du hast es ja auch perfekt vorgelebt, weil du hast dir vorhin erzählt, bei deiner Sportart, bei deinem BMX, hast du ja praktisch im ersten Jahr, obwohl du trainierst wie ein Verrückter, kaum einen Trainingsfortschritt, weil es so schwierig ist. Es ist praktisch unfassbar anfängerfeindlich. Sagt man schon Tennis anfängerfeindlich, aber das ist ja ein Pipifax gegen diese Sportart von dir. Ja. Was hat dich aber, weil wenn du das mal hochrechnest in Stunden, also ich weiß ja nicht, was du da im ersten Jahr durchschnittlich am Tag dann trainiert hast, aber wenn ich jetzt mal von 3 Stunden ausgehe am Tag durchschnittlich, ein Jahr lang bei 300 Tagen, das sind ja fast 1000 Stunden, wo du fast keinen wirklichen Trainingsfortschritt siehst. Ja. Was hält dich trotzdem, jetzt kann man sagen, ja gut, Durchhaltevermögen ist wichtig und so, jo, hey, aber 1000 Stunden kann man Fortschritt, da brauchst du wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr als Durchhaltevermögen. Und deswegen die Frage an dich, was hat dich da dabei gehalten, dass du trotzdem durchgehalten hast?
Also ich nenne immer liebevoll meinen BMX-Papa, der unglaublich gut daran war, mich negativ zu motivieren. Er sagt, Raik, ein richtiger BMXer bist du, wenn du den und den Trick kannst. Okay. So, dann habe ich das geübt wie ein Wahnsinniger. Also wirklich, ne, nachts, wir waren irgendwie bei Freunden oder sowas, haben gesagt, oh, jetzt sind wir fertig mit Training, so jetzt lass nach Hause, lass irgendwie eine Pizza reinhauen. Damals hatte ich noch keinen Ernährungsplan. Und dann so, dann ist vorbei und dann schlafen wir und dann machen wir morgen weiter. Und dann haben wir uns angeguckt und haben so, ja komm, lass noch ein paar Videos gucken. Und dann haben wir Videos geguckt und dann haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, es ist jetzt gerade 1 Uhr nachts, scheiß drauf, wir gehen nochmal raus. So, und dann sind wir 1 Uhr nachts nochmal raus und haben nochmal 2 Stunden trainiert, haben dann kurz geschlafen, um nächsten Morgen wieder unterwegs zu sein. Also dieser Punkt, dass mir gesagt wurde, wenn du das kannst, dann bist du ein richtiger BMXer. Also zum einen war es wirklich so, ich sag mal, ein Stück weit Status. Dann konnte ich den Trick nach 4 Wochen und dann gesagt, nee, wenn du den kannst, dann. So, dann habe ich nochmal 3 Monate gebraucht für das nächste Ding. Dann konnte ich 2 Sachen, aber ich konnte die nicht kombinieren, ich konnte nichts damit machen. Ich konnte halt aufs Rad aufsteigen, konnte diesen Trick machen. Und dann sagte ich, ja, nee, also trägt so würde das halt nichts. Ne? Du musst hier jetzt auch kombinieren können. Und dieses permanente Anheizen von, du kannst das nicht, das war für mich so, boah, dem zeige ich es. So, und dann irgendwann, wie gesagt, nach 2,5 oder 3 Jahren hatte ich dann auch meine erste Wettkampfplatzierung vor ihm. Und das war für mich so ein Beweis, wo ich gesagt habe, krass, jetzt hast du es geschafft. Und er hat gesagt, siehste, habe ich doch gesagt, jetzt bist du ein richtiger BMXer. So, und okay. Das war halt wirklich so ein Punkt, also einen Mentor auch zu haben, der einen da mitnimmt und auch die.
Und der wusste, wie du funktionierst. Bei anderen hätte es vielleicht kaputt gemacht, das Negative, aber bei dir funktioniert das. Also im NLP nennt man das ja ein Gegenbeispiel sortieren. Ne? Also jemand, der praktisch genau darüber funktioniert, dass man ihm eben genau sagt, ja, er hat dich im Endeffekt an der Ehre gepackt, ein Stück weit.
Ja. Ne? Absolut. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch dabei, du suchst dann nachher aber auch diese Mini-Erfolge. Ja, das heißt, wie gesagt, wenn du allein 4 Wochen brauchst, um diesen einen Trick hinzubekommen, dann musst du sagen, jetzt bin ich aber schon ein bisschen besser in dem Bereich. Jetzt habe ich das. So ist ja auch grundsätzlich mein Training. Also ich habe jetzt nach wie vor Sachen, an denen trainiere ich seit 5, 6, 7 Jahren und komme da halt in so kleinen Einheiten bei, dass man sagt, meine Güte. Und dann kommt das Abgefahrene. Dann kannst du das Ding, hast 7 Jahre trainiert, kannst das Ding und dann sagst du, so, jetzt muss ich ihn routiniert können und jetzt muss ich ihn kombinieren. Und dann freust du dich gar nicht mehr, weil du sagst, so, jetzt geht der Spaß wieder von vorne los. Und so baut sich das halt Schritt für Schritt auf. Es ist eine Never-Ending-Story. Und ich habe ja viele Freunde, die dann auch schon die 40 lange geknackt haben, die sind ja immer noch auf der Suche. Und das hält uns auch, glaube ich, zusammen. Also wir sind echt alle wirklich, das kannst du mit normalen Menschen nicht mehr vergleichen, diesen Schmerz auch zu suchen, sich weiterzuentwickeln, immer wieder hart auf die Nase zu fallen, das zeichnet diese Sportart aus. Und so wie gesagt, das macht es halt unglaublich anfängerfeindlich. Weil die jungen Kids, die haben das nicht mehr. Die haben dieses Durchhaltevermögen nicht und die haben oft auch keinen Spielpartner, wo die sagen, komm, wir fangen jetzt beide gemeinsam an und dann pushen wir uns, sondern die sind dann ein Stück weit für sich alleine und dann hältst du es nicht durch. Es ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich, wenn du nicht jemanden hast, dem du nacheifern kannst.
Okay. Also Spaß an der Herausforderung. Nicht am Können am Ende des Tages, sondern an der weiteren Herausforderung immer. Ja. Würdest du sagen, dass du, wenn du damals diesen Mentor-Trainer nicht gehabt hättest, dann hättest du es wahrscheinlich auch nicht durchgehalten, trotz aller Disziplin und so weiter?
Ich kann es nicht ganz beantworten, weil ich den Vorteil hatte, ich habe dann die Jungs in meiner Breakdance-Truppe halt begeistert, auch mit BMX anzufangen und dadurch hatte ich halt immer so meine Benchmark-Partner, weil die waren natürlich auch genauso trainingsbekloppt wie ich, haben ein paar andere Sachen geübt und dann habe ich halt meine Sachen geübt, die haben ihre Sachen geübt und war so, oh, jetzt will ich aber das kann, was der andere kann. Und so hat man sich dann halt auch mal wieder gegenseitig gepusht. Das hat viel gebracht. Und ich hatte halt den Vorteil, dadurch, dass wir immer gutes Geld verdient haben, konnte ich halt auch auf ganz, ganz viele Wettkämpfe fahren. Ja, nachher auch später mit Sponsoren und sowas. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen und habe dadurch auch ein tolles internationales Netzwerk, von dem ich profitiere. Und das gibt dir einfach mega viel. Ja, wenn du irgendwo hinfährst nach Spanien und triffst da die Leute und die sind gleich alle auf du mit dir. Das zieht auch und schafft auch eine gewisse Verpflichtung, weil wenn du beim nächsten Mal nicht da bist, dann ist so, hä, wo ist er denn? Was ist mit dem passiert? Fährt er nicht mehr? Und da habe ich halt auch mal das Verantwortungsgefühl ein Stück weit gehabt, so, guck mal, beim nächsten Mal musst du dann auch ein bisschen mehr wieder zeigen, musst die Fahne für Deutschland hochhalten, das war auch schon mal so ein Treiber dabei.
Okay, aber es ist ein ganz interessanter Punkt, weil man an deinem Beispiel sehr schön sehen kann, dass eben das, was einen langfristig im Tun und auch in dem positiven Kämpfen um Fortschritt hält, eben nicht das Können am Ende oder das Ziel am Ende eigentlich irgendwo ist, weil ja eigentlich eine ständige gewisse Unzufriedenheit ja eigentlich der Antrieb ist. In dem Moment, wo du zufrieden bist und happy bist und zu lange fährst, bist du ja auch fertig mit der Reise. Sondern eigentlich dieses Sharing des Weges so ein bisschen. Ne? Also, dass ihr gemeinsam, mit wem auch immer, dass ihr gemeinsam, jeder in seinem Bereich, seinen Wachstumsweg einfach miteinander geteilt hat und euch ausgetauscht habt. Das ist ja, glaube ich, das, was irgendwo diesen Community-Gedanken auch entstehen hat lassen und was dich eigentlich da so bewegt hat an der ganzen Geschichte, oder?
Absolut. Also wie gesagt, ich glaube grundsätzlich, das kann man ja auch wieder, das jetzt wieder ins unternehmerische Feld oder ins berufliche Feld zu übersetzen. Du kannst es in allem so machen, ja, also beruflich zum Beispiel sich einen Mentor zu suchen, ist relativ simpel, ja, entweder sucht man sich jemanden, mit dem man physisch zusammenarbeitet, aber auch ein Buch oder ein Podcast kann ein Mentor sein und dann einfach die Sachen mal konsequent umzusetzen, also immer wenn man diese ganzen Motivationssprüche sieht in Social Media, dann sage ich, jeder einzelne dieser Sprüche ist wahr. Die Frage ist, ziehst du diese Sprüche rein oder setzt du mal einen davon konsequent eine Woche lang um? So, und das, finde ich, ist das entscheidende Commitment. Du hast ja auch gesagt, das Schwierigste für uns ist das Thema Umsetzung. Deswegen Routinen schaffen, die an diese Herausforderung abnehmen. So, und wenn die Unternehmer damit besprechen, ich rede mit denen natürlich auch über Sport und Ernährung, weil das einfach ein riesen Kernthema ist, was ich ja auch sehr lange weiterentwickelt habe. Und dann sage ich, guck mal hier, wir arbeiten ja an deinen unternehmerischen Herausforderungen, auch an deinen zeitlichen Herausforderungen. Aber ein anderer Punkt ist, wir müssen erstmal eine gesunde Basis schaffen. Und wenn du dich mit deinem Körper beschäftigst, finde ich, bedarf es immer eines Wettkampfsportes. Du und ich, wir haben so viele Wettkämpfe gemacht, wir haben unsere Medaillen im Schrank, wir haben unsere Erfolge gefeiert. Irgendwann brauchst du es nicht mehr. Aber diese Belohnung, sich selber zu beweisen, ey, ich habe es geschafft, den zu schlagen. Oder ich habe es geschafft, mich in dem und dem Thema zu verbessern. Und jetzt kommt die Rückhand, die ich auf dem Tenniscourt brauche. dann ist das der Beweis, hey, guck mal, hier bist du auf dem Weg. Und deswegen, ich sag mal, nur laufen gehen finde ich immer zu trivial bei solchen Sachen, weil man sich viel zu leicht von anderen Themen ablenken lassen kann. Wenn du das Commitment eines Teams gegenüber hast und einem Wettkampf gegenüber, bist du viel eher dazu genötigt, das auch wirklich durchzuziehen. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, wenn man Sport oder sich sportlich irgendwie mehr aktiv zeigen will, such den Wettkampfsport und mach am besten etwas, was du noch nie gemacht hast, wo du wirklich von Null an die Lernerfolge nochmal komplett einfahren kannst.
Mhm, sehr cool. Eine Frage jetzt da auch mal noch zu diesem Thema. Wir haben vorhin über die Gemeinsamkeiten der erfolgreichen Unternehmer gesprochen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, na, da habe ich mal ein, zwei kennengelernt, die hatten mal so eine ganz eine andere Herangehensweise, also eine ganz eine andere Strategie, also eine absolute Eigenheit so ein Stück weit, die vielleicht auch nicht Mainstream ist, aber die trotzdem sehr spannend ist, mal drauf zu schauen, wie die in ihrem Bereich dann trotzdem erfolgreich geworden sind. Auch wenn es nicht klassisch aus dem Schulbuch heraus ist sozusagen.
Ja, also einer meiner ersten Kunden, die ich in Berlin hatte, den werde ich nie vergessen, weil also das ist für mich einfach ein Paradebeispiel von mach wirklich, worauf du Bock hast, ja, folge deinem Warum, nicht dem Paycheck. Geiler Typ, der hat eine Telekommunikationsagentur, so ein Callcenter aufgebaut, hat es recht erfolgreich gemacht und war mit 42 aber unglaublich unzufrieden, hat gutes Geld gehabt, Familie, alles super, ja, also das äußerliche Leben war so, hä, dir fehlt es an nichts, an rein gar nichts, warum bist du unzufrieden? So, und der hat gesagt, du, mich kotzt das an, alles dieses Telefon und bla, das ist alles nicht echt, ich will irgendwie was mit Händen machen, wollte ich schon immer mal Tischler werden. So, und dann war es, wir hatten uns halt auf Veranstaltungen kennengelernt, haben lange darüber gesprochen, haben gesagt, eigentlich brauche ich jemanden, der mich mal so richtig hart rannimmt, mir einen Arsch tritt und das mit mir gemeinsam durchzieht. Mir fehlt so dieser innere Mut. So, und das war dann mein Mandat. Und dann war genau das Thema, wie wickeln wir seine Telekommunikationsagentur ab und sorgen dafür, dass er eine Tischlerei übernehmen kann. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das ist schon ein bisschen doll crazy, wenn auf Papier alles super ist. Und also auch, was bedeutet es gehaltstechnisch, ja? Wenn du so einen gut laufenden Laden hast mit zig Angestellten, diesen Schritt zu gehen, Thema Risiko, er hat es aber knallhart durchgezogen. Er ist wirklich in die Lehre gegangen, hat dann entsprechend sein Wissen aus dem Aufbau des ersten Unternehmens mit mir gemeinsam nachher das zweite Unternehmen reingepackt und wir haben das durchgezogen. Und das war für mich einfach so ein Gamechanger, wo ich gesagt habe, mit 40 oder über 40 diese Energie nochmal aufzuholen, was komplett anderes zu machen, zwischen den 16-jährigen Berufsschülern dann zu sitzen und sich das Handwerkszeug beibringen zu lassen, um dann so ein Ding auch leiten zu können. Ja, sei ja, also Wahnsinn, was musst du an innerlicher Überzeugungskraft haben, dass du das andere nicht mehr willst, aber das andere so sehr willst. Und der hat dann wenige Jahre später hat er eine unglaublich erfolgreiche Tischlerei aufgebaut. Warum? Weil er vorher schon diesen Motor aus diesem erfolgreichen Unternehmen einfach in das andere Unternehmen reingepackt hat. Hat sich dort auch spezialisiert, einen ganz speziellen Bereich von Möbelbau, ist damit einzigartig, hat ein spezielles Marketingkonzept gehabt und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und seitdem ist der Mensch der ausgeglichenste, den ich kenne. Und das ist für mich ein super prägendes Beispiel gewesen. Und anderes Thema ist halt auch, wie gehst du halt grundsätzlich mit Themen um? Also mit Marcel Janssen zum Beispiel hat sich auch unglaublich in mein Herz geschlossen. Wir sind jetzt auch im privaten Austausch, weil der ist halt auch durch dieses ganze Sportler-Ding komplett durchgegangen und hat ja auch so quasi am Zenit seiner Karriere hat er gesagt, so, ich mache das jetzt nicht mehr. Keiner konnte es verstehen, hat auch in der Presse hart dafür auf die Nase bekommen. Und was ich aber spannend finde, er hat das aus einer Überzeugung heraus gemacht. Er hat das nicht gesagt, ja, wegen dem Geld und sowas. Als Fußballer, erste Bundesliga, Nationalspieler, ist Geld jetzt nicht so das Megathema, wenn du nicht einen komplett bekloppten Lifestyle hast. Er hat gesagt, du, ich muss jetzt aber auch was damit machen. Und seitdem setzt er sich dafür ein, dass Normalsterbliche auch Zugang zu diesen ganzen Sachen haben, die er genutzt hat. Ja, also Einlagen, irgendwelche Kompressionsstrümpfe und sowas. Er hat jetzt so ein Lifestyle-Sanitätshaus, nennt sich das, auf die Beine gestellt, wo einfach Produkte, die unglaublich teuer sind und schlecht in der Leistung, deutlich günstiger mit besseren Leistungen der Breitmasse zur Verfügung stellt. Jetzt hat er, ich glaube vor 2 Wochen war das, hat er hier in Hamburg ein Restaurant eröffnet, wo einfach sehr günstig extrem gutes Essen angeboten wird. Immer aus dieser Überzeugung heraus, ich will, dass die Menschen gesund sind, ich will die Erhaltung der Gesundheit, das ist mein Thema. Und dafür nimmt er das halt auch in Kauf, dass er damit jetzt nicht die Überschlagskohle verdient, sondern wirklich aus diesem Incentive heraus zu sagen, hey, ich verpflichte mich einem höheren Ziel und mache auch nur Dinge, die auf dieses Ziel einzahlen. Also alle seine Investments haben entweder mit Food zu tun oder im Bereich Sport und sorgen dafür, dass die Leute sich untereinander connecten. Und dieser Verantwortung sich bewusst zu sein und das dann auch noch umzusetzen, muss ich sagen, also absolut Chapeau. Ich kenne ganz, ganz wenige, die das so umgesetzt haben und ich finde, er macht das wirklich par excellence und ist ein riesiges...
Ja, und vor allem, du merkst ja, also ich kenne ihn auch, wir haben uns bei 2 Fernsehauftritten, wo wir zusammen im Studio waren, auch kennengelernt. Daher weiß ich auch so diese Geschichten, was er so macht, auch mit seinen ganzen Food- und Restaurantgeschichten. Wenn der darüber spricht, merkst du ja auch einfach, der spricht da mit einer Liebe und Leidenschaft darüber, mindestens mal genauso wie damals über Fußball. Ja. Also wo du auch das Gefühl hast, Mensch, wie wenn er noch nie was anderes vorgehabt hätte in seinem Leben. Ne? Wie wenn das von klein auf sein Lebenstraum gewesen wäre und schon immer dem gefolgt wäre. Aber so dieser Mut, diese Entscheidung zu treffen und auch, sage ich mal, diesen Shitstorm aus der Branche auszuhalten und somit eigentlich auch einen Großteil deines Umfelds komplett loszulassen. Also wenn du nicht bereit bist, natürlich auch dein Umfeld vielleicht sogar komplett verlieren zu können, dein bisheriges, die Schulterklopfer und so weiter, dann hast du es halt auch irgendwann schwer im Leben. Und das ist ja Wahnsinn, was der um die Ohren gekriegt hat. Auch von Leuten außerhalb von Hamburg und so weiter und so fort, von anderen Vereinen und so, die das natürlich auch nicht verstehen können und so. Aber das ist halt einfach der Weg von einem erfüllten Leben. Im anderen Bereich Magdalena Neuner, ne, die Biathletin, die war ja auch, was war denn die? Die war ja Mitte 20, glaube ich, Mitte 20, als die als Weltmeisterin, Olympiasiegerin und so weiter dann auch diese Entscheidung getroffen hat. Das ist wahrscheinlich auch so eine Gemeinsamkeit, denke ich mal, von allen erfolgreichen Unternehmern, diese Klarheit, Entscheidungen zu treffen. Auch wenn du nicht weißt, ob diese Entscheidung richtig ist, sondern dass du danach dafür sorgst, dass die Entscheidung richtig wird.
Na, was heißt, also nicht richtig, fühlt sie sich für mich schlüssig an. Ja, also ja. Bin ich fein damit, auch entgegen dem, was vielleicht andere jetzt über mich denken. Ja, und als Unternehmer müssen wir permanent gegen die Überzeugung anderer handeln und entscheiden, weil das der Fortschritt ist. Das finde ich sehr der wesentliche Aspekt, zu sagen, okay, so eine Salad Bowl, die kostet normalerweise so 15, 20 Euro. Das feste Ziel zu haben, eine sehr gute Qualität zu haben, das aber für 10 anbieten zu können, vielleicht auch mal für 8 Euro, damit man einfach diesen ganzen McDonald's-Sachen ein Substitut gegenüberstellt, was für die breite Masse verständlich und zugänglich ist. Da muss ich sagen, also jeder Betriebswirt hätte ihm davon abgeraten. So, ja, also keiner sagt, mach das. Ja, mach lieber irgendwie das nächste Subway-Ding oder sowas auf oder geh in ein bestehendes Franchise-System rein. Nein. Stattdessen sucht er sich den Hänsler und macht das mit dem gemeinsam. Der hat so ein bisschen Ahnung von Küche und Vollgas. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Als Unternehmer, du kriegst nur auf die Nase. Und deswegen machen das ja auch im Verhältnis so wenige, weil du nur die ganze Zeit Sturm entgegenbekommst. Und dafür, finde ich, ist aber auch der gerechte Lohn, dass du dann auch überdurchschnittlich verdienen kannst, überdurchschnittliche Möglichkeiten hast in allem, was du tust, überdurchschnittliche Freiheiten, weil du aber auch vorher durch den ganzen Stacheldraht gekrabbelt bist, der dich dahin gebracht hat.
Ja, genau. Ich meinte mit richtiger Entscheidung praktisch, dass du nicht weißt, ob dein Projekt dann auch funktioniert, wie du das gedacht hast praktisch. Ja? Und das war bei ihm auch, oder ist er bei ihm auch, er weiß ja am Ende des Tages nicht, ob das auch wirklich klappt, das ganze Konzept. Ne? Das wusste er damals auch nicht. Aber halt diesen Mut zu haben, trotzdem diese Entscheidung zu 100% zu treffen und dich an den Point of No Return aufzubringen und eben auch, dass man wieder bei der Not-to-Do-Liste zuerst zu einer großen Sache Nein zu sagen, um dann zu dem anderen Ja sagen zu können. Ne? Ja. Das ist wahr. Mega cool. Also, wer mehr von dir wissen will, wo kann man denn überall mehr von dir erfahren? Du hast ja eben diesen super Podcast, Unternehmerwissen in 15 Minuten, so heißt er, glaube ich, ne?
Genau.
Wo man komprimiert viel unternehmerisches Know-how kriegt von sehr erfolgreichen Persönlichkeiten. Wo kann man noch mit dir in Kontakt treten, wenn man Unternehmer ist? Ist es auch was, wenn man unternehmerisch tätig werden will? Also, wenn jemand überlegt, ich möchte mich gern selbstständig machen, wäre das dann auch was? Oder wer kann dich connecten, wer kann von dir Unterstützung kriegen und wie? Also
grundsätzlich stoße ich keinen von der Bettkante und sage, nein, mit dir rede ich nicht, aber mein Kundenkreis und auch mein Podcast hören natürlich, ich sage mal, gestandene Unternehmer. Ja? Also wenn du gerade anfängst, werden das nicht deine Themen sein. Ich habe keine Startup-Sachen, die ich mache und auch die, ich bin Angestellter, ich möchte gerne Unternehmer sein, ist auch nicht mein Thema. Da gibt es viele andere schlaue Leute, Felix Tönnissen zum Beispiel, sehr guter Freund, Kooperationspartner, der kümmert sich um diese ganzen Schäfchen. Ich habe die Leute, die wirklich ein solides Business haben, seit mehreren Jahren da drin sind, ihre Familie damit komplett ernähren und sagen, okay, jetzt habe ich halt so diese Verantwortung und will diese aber auch irgendwie zeitlich bei mir reduzieren. Und genau, wie du es gerade gesagt hast, der Podcast Unternehmerwissen 15 Minuten oder meine Homepage bei Facebook und Instagram bin ich auch sehr aktiv. Ich sag mal, es ist schwieriger, mich nicht zu finden, weil der Name Raik Rane, den gibt's so irgendwie auch nur einmal. Und insofern ist es relativ simpel, wer da Bock und Interesse dran hat. Also meine Empfehlung grundsätzlich für alle, die sagen, okay, ein bisschen mehr Struktur, die Wochenstruktur sich die einmal anzuschauen oder halt auch mein Ernährungskonzept. Das ist die Folge W2017, raikane.de W2017. Dann kann man mal so ein bisschen, ne, wie ernährt sich ein Leistungssportler, kann man das mal für sich ausprobieren, wer es durchzieht. Also es haben jetzt hunderte von Unternehmern gemacht. Das, glaube ich, ist immer noch mal eine ganz gute Möglichkeit, um sich ein bisschen was dauerhaft mitzunehmen.
Sehr cool. Also werden wir alles verlinken. Entweder unten bei YouTube, wenn ihr das hier jetzt gerade hört, dann schaut auch unbedingt mal rein, dann seht ihr den Raik mal persönlich, weil ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Deswegen mache ich das immer auch mit Video mit dazu für die Leute, die es nicht hören, sondern auch sehen wollen, weil man kriegt ein anderes Gefühl, wenn man jemanden dann auch sieht und ein bisschen in die Augen schauen kann. Also von dem her ist unten in der Videobeschreibung, aber natürlich auch hier auf Spotify oder iTunes oder wo immer du es jetzt hörst, auch unten in der Podcast-Beschreibung. Viele Shownotes. Find den Weg zu dem Raik. Das ist, glaube ich, ein echt cooles Angebot. Und ich sage dir vielen herzlichen Dank für die Zeit. War mal ein ganz anderer Input hier auch in dem Podcast von einem nahen Verwandten sozusagen, thematisch Verwandten. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann auch wieder irgendwo sehen.
Ja, danke dir für das tolle Gespräch. Du machst einen super Job. Und ja, kann nur empfehlen, ne, ihr Zuhörer abonniert und teilt fleißig diesen Podcast. Sehr, sehr wertvoll alles.
Cool. Also, danke dir. Mach's gut. Ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg auch führt. Mit dir wage ich den ersten Schritt. Nur mit dir komm ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts halten kann. Nur ein Herz kann richtig navigieren.